Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Markus.
Servus aus Wien.
Der Patrick.
Hallo aus Dessau.
Und ich bin der Daniel aus Oberhausen. In dieser Episode wollen wir uns wieder mit Horror beschäftigen. In der ersten Episode haben wir uns ja darüber unterhalten, was man so vor dem Spiel abmachen kann, also welche Horrorgenres es gibt und welche Arten von Angst oder Furcht oder Ekel möglich sind so am Spieltisch und was man so generell beachten muss, wenn man Horror leitet. Jetzt wollen wir uns damit beschäftigen, was man tatsächlich während des Spielabends machen kann. Und wir wollen das aus zweierlei Sicht machen, nämlich einmal aus Sicht des Spielers und einmal aus Sicht des Spielleiters. Und wir fangen, weil die Last natürlich beim Spielleiter am größten ist, fangen natürlich mit dem Spielleiter an. Aber bevor wir zu konkreten Hinweisen kommen, was man so als Spielleiter alles machen kann, was für Tipps und Handgriffe es so gibt, wollen wir uns einmal ganz kurz über den Raum unterhalten, in dem wir spielen. Kurze Frage, wo spielt ihr?
Küchentisch, also Wohnzimmertisch. Ich bin kein Freund von tiefen Sofas. Ich brauche starke, gerade Stühle, damit ich mich konzentrieren kann und habe auch gern Ablage für meine Würfel und meine, was weiß ich, also Charakterblätter etc.
Und Patrick?
Ich spiele tatsächlich von meinem Arbeitszimmer aus, da ich keine Tischrunde habe, sondern nur über Hangout spiele aktuell.
Ah, okay, okay. Ich muss ja auch sagen, ich bin ebenfalls ein großer Fan davon, aufrecht zu sitzen. Gerade wenn man auch Horror spielt, ist durchaus ein Teilbereich davon, dass man sich eben nicht auf dem Sofa rumlümmelt und irgendwie die Würfel und das Charakterblatt so auf dem Bauch drapiert hat und man sich dann irgendwie mühsam nach vorne wuchtet, wenn man irgendwie was haben möchte vom Tisch oder ein Handout sich anguckt. Nee, ich muss auch sagen, ich sitze lieber an dem Tisch und schön so ein Esstisch oder sowas, Küchentisch, das ist so der Klassiker, das funktioniert eigentlich sehr gut. Womit wir schon wirklich mitten in meinem Thema drin sind, ich spiele Horrorsachen eigentlich ungerne im Sommer. Wir hatten früher unsere D&D-Runde, da hatte ein Spieler durchaus auch Freude daran, das Ganze im Garten zu spielen oder so. Das war dann besonders interessant, weil dann der Nachbar rein zufällig dann auch die Hecke geschnitten hat und sehr langsam geschnitten hat, damit er auch genau mitkriegt, was wir da so tun. Aber für mich ist einfach der Punkt, der Sommer ist für mich nicht sonderlich unheimlich. Es dauert ewig, bis es dunkel wird. Es ist zu heiß. Das passt irgendwie alles nicht. Also Berge des Wahnsinns im Sommer fand ich irgendwie nicht so toll. Hatten wir, glaube ich, auch im Berge des Wahnsinns Podcast ein bisschen erzählt. Wie sieht es da bei euch aus? Ähnliche Meinung oder ist es eigentlich irrelevant?
Also mir ist es eigentlich völlig egal. Ich spiele immer. Es ist natürlich ein bisschen atmosphärischer, da können wir nachher noch mal ein bisschen drauf eingehen, bestimmt bei der Raumatmosphäre, wenn es dunkel ist. Deswegen ist abends bestimmt besser, beziehungsweise im Winter, weil es dann schneller dunkel wird. Aber ansonsten ist es fast egal. Also wir haben auch die Berge des Wahnsinns nicht unbedingt unterbrochen im Sommer. Wenn man sich reindenkt, dann glaube ich, kann man auch im verregneten Arkham sein, obwohl es draußen 30 Grad hat.
Ja, ich sehe das genauso. Wir haben auch im Hochsommer Berge des Wahnsinns gespielt. Ich habe eine Feierabendrunde, das heißt, ich spiele immer am Abend. Aber ich habe trotzdem auch gerne durchaus normale Beleuchtung, damit ich sehe, was meine Notizen da so sind und damit die Spieler dann auch sehen, was sie würfeln und was auf ihren Charakterblättern steht. Es findet tatsächlich im Kopf statt und dann es geht darum, den Mindspace da irgendwie zu öffnen. Natürlich gibt es Dinge, die helfen. Also wir haben mal versucht, Shadowrun zu spielen im Freibad. Das ist kläglich gescheitert.
Ist Shadowrun sehr eng verknüpft mit der Badekultur oder woran liegt's?
Es war heiß, wir wollten spielen. Aber irgendwie, ja, na, es hat nicht funktioniert.
Okay.
Kannst du deinen Gebäudeplan mit Handtüchern legen?
Interessant.
Ja, wir hatten leider unsere Nerf Guns vergessen, insofern ging das dann schief.
Wo du aber sagtest, um in dieses Mindset zu kommen, ne, also um die Atmosphäre aufzubauen, um in Stimmung zu geraten, ist natürlich ganz toll, irgendwie Musik zu benutzen. Das ist ja ein alter Klassiker, den wir hier schon 100-mal rauf und runter besprochen haben. Da kann man einfach sehr viel mitmachen und das sorgt eben auch für eine gute Raumatmosphäre, wenn man guten Musiktitel im Hintergrund hat, der aber auch nicht so penetrant ist, dass er sich immer nach vorne schiebt. Wichtig ist, dass man irgendwie so einen Loop hat, der eben im Hintergrund und so laufen kann.
Ja, also das ist die eine Variante, Loops zu benutzen oder vielleicht eine Playlist zu benutzen, die einigermaßen sich im Hintergrund hält, um einfach so die Nebengeräusche auszuschalten. Ich bevorzuge eigentlich den ganz punktuellen Einsatz. Also immer wenn bei mir die Musik anfängt, sind die Spieler schon darauf getrimmt, okay, jetzt wird's spannend, jetzt gilt's ernst. Das heißt, ich in unheimlichen, spannenden, entscheidenden oder auch actionreichen Situationen habe ich passende Titel bereit, die dann auch nicht endlos laufen, sondern halt diese eine Szene untermalen. Und ich glaube, zur Intensivierung ist das hervorragend geeignet. Das kennen wir ja aus dem Film, dass der Soundtrack halt letztlich die Emotionen so richtig anstachelt, dass wir erst wissen, dass wir jetzt hier eigentlich heulen sollen, wenn die traurigen Geigen kommen. Und das kann man voll ausnützen im Rollenspiel. Dass wir eh schon darauf konditioniert sind, auf emotionale Musik, also insbesondere natürlich orchestrale Musik oder zumindest Musik ohne Gesang, zu reagieren.
Ja, das mache ich auch. Also ich spiele, wie gesagt, über Hangout und da ist Musik sowieso super einzubinden. Aber hast du nicht auch das Problem, ich habe da mit einem Spieler gesprochen drüber, der meinte, manchmal greift die Musik dann natürlich auch ein bisschen Plot-Inhalte vor. Das heißt, sobald sie gruselige Musik hören, wissen sie, okay, jetzt müssen wir ganz besonders aufpassen.
Ja, ist für mich kein Problem. Siehst du das als, nein, das ist überhaupt
kann
kein,
ja auch ein Vorteil
ja. sein. Nein, nein, die wissen jetzt, oh, jetzt müssen wir uns gruseln. ich finde das so lange unproblematisch, als die Szene auch so aufgesetzt wurde, dass jetzt was kommen wird. Und wenn man das, haben wir letztes Mal besprochen, wenn man das gut aufsetzt und die Spannung dementsprechend im Ansteigen begriffen sind, dann setzt die Musik noch einen drauf und darum geht's.
Das andere ist natürlich, wie der Raum beleuchtet ist. Wenn man eben schon bewusst sagt, wir wollen am Abend spielen, dann bietet es sich natürlich dann auch an, bei Kerzenschein zu spielen. All die Dinge, die wir in diesen ganzen Atmosphäre-Tipps schon rauf und runter besprochen haben. Wichtig ist immer nur dabei, man muss auch noch seine Würfel ablesen können, man muss auch seine Handouts lesen können, sein Charakterblatt und so weiter. Also lieber ein bisschen mehr Licht, man wird ja auch nicht jünger. Und es wirkt lächerlich, aber mittlerweile bin ich an dem Punkt angelangt, wo ich diese Spielkarten von Brettspielen teilweise nicht mehr lesen kann, weil die Kartengröße immer kleiner wird und immer mehr Text auf diesen Karten steht. Das ist grauenhaft. Und bei Rollenspielen möchte ich eben auch nicht die ganze Zeit irgendwie davor sitzen und sagen, ah, das Handout ist dann ohnehin schon schwer zu lesen und jetzt auch noch im Kerzenlicht, dann kann ich es gar nicht mehr lesen. Also, wenn man irgendwie sowas machen möchte, immer darauf achten, genug zur Not eine Taschenlampe bereithalten, damit man es eben einmal komplett lesen kann.
Ich kann mich erinnern, dass so ein Tipp schon im allerersten DSA-Regelwerk war, das schwarze Auge in der Box, dass man also am besten in einem abgedunkelten Raum spielt. Ich habe dann irgendwie als 12-Jähriger am Nachmittag die Läden zugemacht und eine rote Glühbirne in die Deckenlampe geschraubt. Meine Mutter hat gedacht, was machen wir da? Und seither gehe ich eher weg davon. Also nochmal, ich finde es gut, wenn nicht jetzt irgendwie oben die Neonröhre runterbrennt, das ist ganz klar. Also zum Beispiel so, ich habe einen netten Deckenfluter, das ist dann die einzige Lichtquelle, dann ist das Licht einigermaßen atmosphärisch und auf den Tisch konzentriert. Also ich habe eigentlich gern so ein bisschen eine Poker-Atmosphäre, wo das Licht am Tisch ist und rundherum ist es dunkel. Dann habe ich einen Fokus. Es muss nicht dunkel sein, aber die Lichtatmosphäre soll stimmen.
Kann man bei Hangouts auch mit Licht arbeiten oder man sitzt ja nicht gemeinsam am Tisch.
Relativ, also man kann natürlich alles ausmachen, bis auf die Monitore, weil meine Notizen ja sowieso auf dem Bildschirm sind und ich nötige meine Spieler dann auch dazu, alles andere auszumachen bei sich. Aber ansonsten spielt das nicht so eine Rolle.
Okay. Ja, man kann dann natürlich noch mit Gerüchen arbeiten. Das ist natürlich immer ein zweischneidiges Schwert, denn im Gegensatz zu Beleuchtung kann man Gerüche nicht so schnell aus einem Raum entfernen. Das heißt, wenn man ein Säckchen hat mit Rosenduft, weil es mal ein Cthulhu-Abenteuer gab, wo die Kreaturen irgendwie so ein Rosenduftsäckchen umhaben, dann ist es ganz nett, das punktuell einzusetzen. Eine Rosenduftkerze würde ich nicht anzünden. Es macht sehr schnell Kopfschmerzen, je nachdem, wie man darauf reagiert. Und im Vorgespräch hatte Patrick schon gesagt, bloß nicht.
Niemals.
Also John Waters hat mal einen Film gemacht, der war Scratch Your Vision. Das heißt, du hast immer bei einem gewissen Punkt, hast du etwas auf einer Geruchskarte aufkratzen sollen und dann hat es halt gerochen. Aber letztlich hat sich natürlich jeder Geruch vermischt und am Schluss hat es einfach im ganzen Kino noch scheiße gerochen.
Ja, perfekt.
Und das wollen wir auch eher vermeiden.
War das nicht sogar ein Film, bei dem es tatsächlich bei der letzten Karte nach Scheiße gerochen hat?
Ja, natürlich. Es ist ein John Waters.
Pink Flamingos?
Es ist ein John Waters Film. Das ist immer ein Thema.
Wunderbar.
Ja. Und was mir jetzt auch wichtig ist, jetzt, wenn wir darüber sprechen, nichts von alledem ist eine Voraussetzung dafür zu spielen, sondern das Wichtigste ist wirklich einfach die Spielerinnen und Spieler am Tisch zu haben und konzentriert zu haben. Dazu kommen wir auch noch. Und das alles andere ist drumherum, kann helfen, muss aber nicht sein.
Und eine Geschmacksfrage ist es ja auch. Ich meine, wer beispielsweise mit dem großen Pot Patchouli auf dem Tisch spielen will und kann, dem es hilft, der soll.
Ich weiß nicht, ob dem Menschen noch zu helfen ist.
keine Frage. Das ist genauso wie, soll man die üblichen Snacks und Getränke auf dem Spieltisch dann haben bei der Horrorrunde oder nicht. Das muss jede Gruppe für sich selber entscheiden. Wer es nervig findet, in den spannenden Momenten das Rascheln der Chipstüte zu hören, der ist dann vielleicht besser beraten zu sagen, eigentlich finde ich das gerade ein bisschen störend. Entweder packen wir die in eine Schüssel oder wir essen mal nachher, wenn das zu Ende ist, die Spielrunde. Da muss
nur leise Snacks.
Leise Snacks geht auch, ja. Ist auch nicht schlecht. Aber das sind so Bereiche, wo man eben gucken kann, wo man eben selber guckt, was möchte ich erreichen mit der Spielrunde, was geht und was nicht. Das gilt genauso für die Geschichte, wenn du anfängst, den Raum zu gestalten. Also du könntest für die Berge des Wahnsinns weiße Laken aufhängen, damit es irgendwie alles weiß ist. Du kannst im Winter noch das Fensterfeuer aufmachen, damit es schön kalt ist in den Bergen des Wahnsinns. Du kannst den Ohrenexpress so gestalten, dass die Tischgruppe entsprechend sitzt wie in einem Zugabteil und solche Geschichten. Kann man alles machen. Das ist wirklich eine Frage, was will ich noch an Akzent oder was will ich noch setzen an Ideen. Aber wie Markus schon sagte, es ist nicht zwangsläufig ein Garant dafür, dass die Gruppe oder die Runde besonders gruselig wird. Im Gegensatz zu den Dingen, die der Spielleiter während des Spiels macht. Das ist wiederum eine ziemlich wichtige Geschichte, muss ich sagen. Und da fangen wir einfach mal mit dem ganz Basalen an, nämlich das, was der Spielleiter so von sich gibt. Die Worte, die Stimme und vielleicht auch das Laienschauspiel, was er so bietet.
Ja, ich finde, die Stimme ist tatsächlich das Allerwichtigste überhaupt. Alles kann aus meiner Sicht ganz mühsam sein. Zum Beispiel denken wir jetzt an Konrunden, da ist es oft laut rundherum, da sind die Lichtverhältnisse unangenehm, dann hat man sich vorher auch nicht kennengelernt. Alles unideal, aber mit Präsenz, ich würde es mal mit umschreiben, mit Präsenz. Wenn ein Spielleiter sich hinsetzt mit einer gewissen Selbstverständlichkeit, dann die Rollen der NSCs überzeugend übernimmt und erzählt auf eine Art und Weise und mit einer starken, nicht unbedingt sehr lauten, aber guten, überzeugenden Stimme, die entsprechend auch verändert und modulieren kann, in der Lautstärke, in der Modalität, sich teilweise vielleicht ein bisschen verstellt, dann schafft das die Atmosphäre. Das ist für mich der Kern.
Man muss auch keine Schauspielschule besucht haben, um sowas zu machen. Also das kriegt jeder irgendwie hin. Man muss eben gucken, ob man sich da selber, gerade wenn es irgendwie darum geht, die Stimme noch zu verändern, vielleicht irgendwie in verschiedene Rollen zu schlüpfen oder so, da muss man einfach gucken, was einem angenehm ist, was man sich selbst zutraut, was man vielleicht auch in der Spielgruppe gerne mag. Jede Spielgruppe ist da anders. Patrick, du hattest im Vorgespräch erzählt, dass bei dir mal in der Runde es sogar so war, dass man gar nicht irgendwie innerhalb des Charakters gesprochen hat, also sozusagen, ich gehe jetzt die Treppe runter, sondern mein Charakter geht die Treppe runter.
Nee, so hatte ich das gar nicht gemeint, aber das war tatsächlich ganz am Anfang. Es wurde nur nicht in Character gesprochen. Das heißt, wir hatten ganz wenig oder besser gesagt überhaupt keine Dialoge direkt den Charakteren. Das ist auch was ich mir jetzt nicht mehr wegdenken könnte. Also ohne, das bereichert das ja so sehr, das Spiel, dass man in der Rolle spricht und eben sich auch so ein bisschen in so einem Pseudo-Laien-Schauspiel ergibt. Und ja, meine Erkenntnis gerade auch, nachdem ich jetzt ein paar Mal auf der Con war und auch mal mit ganz fremden Menschen spielen konnte, ist, dass Charme völlig überbewertet ist. Und gerade als Spielleiter muss man, glaube ich, auch alle Hemmungen über Bord werfen und einfach Gas geben. Egal, es funktioniert sowieso.
Das ist natürlich jetzt die Stimme, die man hat, aber man kann natürlich auch sehr viel erreichen durch die Worte, die man wählt, wenn man irgendwie was beschreibt. Also wie in einer guten Geschichte ist die Wortwahl sozusagen das, womit ja die Spieler auch die Realität, die Spielrealität wahrnehmen. Und der Spielleiter sollte natürlich daran gelegen sein, eine gute, treffende Wortwahl zu haben, um Atmosphäre auch zu erzeugen. Ich glaube, Markus, du hast beim letzten Mal schon gesagt, dass das ein wichtiger Aspekt ist in dem Ganzen. Und da gibt es ja auch so Arten, wie man geschickt beschreibt.
Ich glaube, um gruselige Atmosphäre erzeugen zu können, muss man auf eine Art und Weise oder sollte man auf eine Art und Weise beschreiben, die Spannung aufbaut. Und da habe ich mir einen Trick abgeschaut von, ich weiß gar nicht mehr wen oder wo ich das gelesen habe, aber das funktioniert sehr, sehr gut, dass man immer vom Unwichtigsten zum Wichtigsten beschreibt, vom Kleinen zum Großen. Also wenn jemand in einen Raum hineinkommt und da ist etwas wirklich, wirklich Fürchterliches, das Fürchterliche ganz am Schluss erst nennen und so langsam aufbauen, ja, die Details, die irgendwie sind, zu nennen und keine Ahnung, das sind alle Möbel zur Seite gerückt, in der Mitte ist ein ist frei, überall sind Spritzer an der Wand, irgendwie ist das eine dunkle Flüssigkeit und erst ganz am Schluss zu sagen, was da in der Mitte liegt zum Beispiel. So gewöhnt man übrigens seinen Spielern auch ab, einen zu unterbrechen.
Du kannst aber auch genau umgekehrt angehen. Also du kannst auch die Spieler in einen Raum kommen lassen, die Charaktere, und dann sehen sie die Bombe, die auf dem Tisch liegt, hinter der das kleine Mädchen gefesselt auf dem Boden sitzt. Und quasi von dem kleinen Detail nach außen beschreiben, um die Sache, die du beschreibst, auch zu verändern durch das immer weitere Beschreiben. Das finde ich auch interessant. Also das kann man schön wechseln auch und unterschiedlich anwenden.
Man muss sich aber unter Kontrolle halten. Wenn der Spielleiter dazu neigt, zu monologisieren und eine Beschreibung nach der anderen raushaut, ich glaube, es war in dem Stephen King Buch, wie man vom Leben und vom Schreiben, da beschreibt er, dass eine Autorin, dessen Name gerade entfallen ist, grundsätzlich sehr viel Wert darauf legt, welche Kleidung die Figuren anhaben. Und das zieht sich dann wirklich über mehrere Seiten dann hin, auch wenn die Figur völlig unwichtig ist. Insofern muss man sich auch als Spielleiter kontrollieren und durchaus sagen, lieber markante Dinge beschreiben, als eben Dinge, die eh jeder kennt. Also, wenn ich eine Bibliothek betrete, dann hat jeder jetzt gerade im Kopf, wie eine Bibliothek aussieht. Das Interessante wäre jetzt nur, wenn ich sagen würde, ihr betretet eine Bibliothek und in der Mitte steht ein elfenbeinfarbener Buchständer, auf dem ein großer Foliant liegt, aus dem grünes Licht leuchtet. Der Rest wird sozusagen eingeblendet. Das macht das Gedächtnis, das Gehirn arbeitet den Rest dann aus. Lieber markante Dinge setzen, als irgendwie unnötig monologisieren. So wie ich jetzt gerade. Darum direkt zum nächsten Punkt, was auch ein sehr wichtiges Instrument ist für alle Rollenspiele, nicht nur für Horror. Es ist Pacing. Was bedeutet Pacing?
Pacing ist nichts anderes als die Veränderung der Zeit, also Zeit beschleunigen oder verlangsamen. Und wir haben die schöne Möglichkeit im Rollenspiel, das vollkommen willkürlich zu machen, über Dinge zu springen, Jahre auszulassen, um dann wieder einen Kampf, der eigentlich nur 30 Sekunden dauert, über 2 Stunden auszudehnen. Das geht. Ich glaube, insbesondere wenn man sehr plotorientiert spielt und wenn man Spannung aufbauen möchte, dann ist es extrem wichtig, sich bewusst zu machen oder ein Gefühl dafür zu entwickeln, wann ist ein Punkt auch erreicht, wo man zur nächsten Szene übergeht zum Beispiel, wann wird es spannend und muss ich die Zeitzügel anziehen und die Dinge vorantreiben und die Spieler mit der Peitsche vor mir hertreiben und wann muss ich einfach mal die Zügel loslassen und sagen, gut, jetzt recherchiert mal, sagt mir, wo ihr hingeht, vielleicht trennt sich die Gruppe, vielleicht kommt sich wieder zusammen, um das Ganze mal durchatmen zu lassen, damit ein Spannungsbogen dann auch entstehen kann. Das heißt, dieses Bewusstsein und dieses Gespür für Zeit raffen und Zeit dehnen, das ist etwas, was, ich glaube, tatsächlich mit der Erfahrung vom Spielleiten kommt.
Ja, das denke ich auch. Und man kann sich bestimmt auch trotzdem an anderen Medien so ein bisschen orientieren. Also am Ende ist es ja doch ähnlich wie in einem Film oder wie in einem Buch oder in einem Comic eben, dass man einfach weiß, welche Szenen sind einfach länger, welche Szenen sind ein bisschen knackiger und kürzer und wann schneidet man zum Beispiel auch mal einen Cliffhanger zwischen 2 Szenen.
Gerade wenn sich die Gruppe trennt, ja. Dann kann man gut den Cliffhanger benutzen. Der eine geht gerade in den Keller, der andere untersucht den Dachboden. Der im Keller hört ein merkwürdiges Geräusch. Was macht der Typ gerade auf dem Dachboden? Und dann ist der Typ im Keller, denkt dann, oh Gott, was passiert da? Genau. Ich glaube, was generell ein gutes Zeichen ist, ist, wenn man selber als Spielleiter merkt, dass man ein bisschen ungeduldig wird. Also wenn man dann wirklich zum dritten Mal nochmal die Bibliothek durchsucht, dann ist Zeit, die Szene zu beenden. Dann gibt es da einfach auch nichts mehr. Das ist, glaube ich, eine gute Faustregel für sowas. Aber ansonsten ist tatsächlich so, je öfter du es machst, umso besser, weißt du, wann du eine Szene beenden musst.
Ich glaube, generell ist es auch ganz gut, wenn man als Spielleiter auch selbst Spieler ist, weil das je nach Perspektive auch unterschiedlich wirken kann. Also ich bin sehr froh, dass ich auch selber spiele, um zu merken, die Szene war jetzt viel zu schnell. Das merke ich als Spieler dann eben vielleicht anders als Spielleiter. Und die zwei Perspektiven helfen bestimmt auch, um das ein bisschen schöner zu machen.
Ich finde es auch wichtig, einen Blick auf den ganzen Spieleabend zu haben. Also wie gesagt, die Spiele-Feierabendrunden, ich habe nur 3 Stunden Zeit, vielleicht 4, wenn es hochkommt. Das heißt, ich weiß, ich habe einen Schlusspunkt und ich möchte aber einen guten Schlusspunkt haben, wo auch was erreicht ist, wo vielleicht sogar ein kleiner Showdown ist in diesem Abend und da will ich hinkommen und da will ich gemeinsam mit den Spielern hinkommen. Wenn ich in der ersten Szene, wo sie einkaufen gehen, zu viel Zeit verplempere, gut, ist bei Cthulhu jetzt nicht so ein großes Thema oder bei vielleicht Shadowrun. Ein Horror-Rollenspiel, bei Shadowrun extrem, ja, und in fast jedem anderen Rollenspiel einkaufen, deswegen hasse ich die anderen Spieler. Nein, ich halte das überhaupt nicht aus. Aber egal, muss ja nicht einkaufen sein, kann ja auch die Recherche sein. Das kann bei einem investigativen Horrorabenteuer sehr oft vorkommen, dass die Leute sich verzetteln in der Recherche. Und da muss man sich bewusst sein, gut, wenn ich heute nur Recherche spielen will, Volan war halt nicht so spannend. Aber wenn ich da die Zügel ein bisschen anziehe und zum Beispiel schneide und sage, okay, wir gehen jetzt zu dem Typen in der Bibliothek, dann gehen wir zu dem Typen im Dachboden, dann gehen wir zu dem Typen, der gerade einen Zeugen interviewt. Und so kann man die Dinge auch beschleunigen.
Wir fragen uns natürlich jetzt alle, was der Typ auf dem Dachboden weiß, aber das wissen wir nur, wenn wir das Abenteuer vorbereitet haben. Es gibt bei Szenarien natürlich vorgefertigte Szenarien, also Dinge, die man kaufen kann, die typischen Kaufabenteuer, wie wir sie alle kennen, oder die Sache, dass man was Eigenes schreibt. Beides hat Vor- und Nachteile. Du kannst sagen, das vorgefertigte Szenario natürlich eine Menge Arbeit ist an der Vorbereitung. Ich muss es lesen, es hat irgendwie 30 Seiten, wenn nicht mehr. Da sind ganz viele Sachen drin, die ich dann abschreiben muss, Notizen machen muss. Und das hat alles so Vor- und Nachteile. Die eigenen Sachen können dafür aber direkt auf die Gruppe abgestimmt werden und auf die Charaktere. Die Sache ist aber, gerade bei den eigenen Dingen, das kann für die Gruppe kann es immer funktionieren. Das ist kein Problem, wenn man ein kreativer Spielleiter ist, weiß man genau, wie man seine Spieler kriegt. Trotzdem würde ich immer dazu raten, auch nochmal in vorgefertigte Sachen reinzugucken. Selbst wenn man vorgefertigte Abenteuer nie leitet, sind da immer Dinge drin, die man benutzen kann. Sei es jetzt zum Beispiel Monster, die man vorher noch nicht gesehen hat, weil man gar nicht auf die Idee kommt, dieses Monster überhaupt zu verwenden. Oder eine Variante, wie man tiefe Wesen in einem völlig anderen Kontext benutzen könnte. Oder welche schönen Gruseleffekte es sozusagen gibt. Ich würde immer gucken, dass man, auch wenn man nur eigene Sachen schreibt oder leitet für die Gruppe, immer auch nochmal einen Blick wirft, was gibt's denn gerade so?
Ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es für Systeme wie Cthulhu und aber auch viele andere Horrorsysteme so viele vorgefertigte und sehr gute Abenteuer gibt, die publiziert wurden, weil diese Dinge einfach sehr, sehr plotorientiert sind, weil es da oft um ein Geheimnis, um ein Mystery geht, das es aufzulösen gilt, und das ist oft einfach viel, viel spannender, wenn dieses Geheimnis etwas komplexer ist, wenn die NSCs, die da vorkommen, die einzelnen Szenen schön ausgearbeitet sind, und das ist tatsächlich extrem viel Arbeit, und jeder, der schon mal so ein Abenteuer geschrieben hat, womöglich sogar publiziert hat, weiß, wie viel Arbeit das ist und wie viel man sich spart, wenn man so etwas zumindest mal liest und dann anpasst für die Gruppe. Also ich glaube, gerade für Horror, und wir reden ja jetzt darüber und nicht allgemein, ist es echt kein Fehler, zumindest für die ersten paar Mal, wo man sowas leitet, etwas Vorgefertigtes, etwas Publiziertes als Vorlage zu nehmen.
Sehe ich ähnlich. Das ist nämlich gar nicht so leicht, ein gutes Horrorabenteuer zu machen. Ja, jetzt haben wir das Ganze vorbereitet oder selber geschrieben. Jetzt haben wir den Spielabend an sich. Was ist denn da sinnvoll? Wie lange sollte denn mein Spielabend dauern? Muss ich da überhaupt ein Auge drauf haben? Kann ich das einfach am nächsten Abend fortsetzen? Wie läuft das?
Wir haben ja festgestellt, wir werden alle nicht jünger.
Ja.
Das heißt, stimmt. Das große Finale des Abenteuers sollte irgendwann vor dieser Stunde kommen, abends, bei der alle schon schlafend über ihren Charakterblättern hängen.
Gerade wenn es um die Feierabendrunde geht, wie wir gerade gehört
exakt.
Haben.
Ne? Genau. Das heißt, ich versuche ein Abenteuer immer eigentlich in einem Abend durchzubringen und dann auch, wenn es irgendwie möglich ist, vor 12 oder 1 fertig zu sein. Ansonsten, wenn es geschnitten werden soll, muss man eben schauen, dass man wirklich auf einem schönen Cliffhanger endet. Und das Abenteuer vielleicht auch so strukturiert ist, dass es nicht eben, wie Markus vorhin sagte, die komplette erste Hälfte nur Recherche ist. Und dann, jetzt ist es um eins, jetzt muss man leider aufhören. Mhm. Und der nächste Abend ist dann irgendwie 2 Stunden nur noch der Endkampf. Also das denke ich, ist sehr wichtig.
Also selbst im Recherchebereich sollte im Ideal auch ein bisschen Horror drin sein. Der baut sich natürlich schon auf durch die Handouts, die man liest, die Hintergrundgeschichte, die sich aufbaut, weil wir dann eben raus sind, oh mein Gott, das Haus, was unser Onkel geerbt hat, war tatsächlich ein Ort, wo Hexen verbrannt wurden und man sagt, eine Hexe konnte nicht verbrannt werden. Und wir haben eine komische alte Frau gesehen, die uns beobachtet hat durch ein Fenster und so weiter und so weiter. Da baut es natürlich auch schon eine gewisse Stimmung auf. Das ist richtig. Kampagnen sind da nochmal was anderes, würde ich sagen. Die funktionieren auch mal auf einem anderen Level. Man kann sogar streiten, ob Horrorkampagnen sinnvoll sind oder nicht. Und meiner Meinung nach sind One-Shots am besten. Also ich habe die größten Erfolge sozusagen immer mit One-Shots gehabt.
Ja, wobei... Also One-Shots sind sicher das Beste, um ein ganz intensives Erlebnis innerhalb kürzester Zeit zu haben. Aber diesen Spannungsaufbau, den du gerade beschrieben hast, den kannst du bei einer guten Kampagne tatsächlich halt auch über mehrere Abende haben. Und dann, wenn du nachher den Payoff hast, wenn nachher der Höhepunkt kommt, auf den du dann über 6, 8, 10, 12 Stunden über mehrere Wochen hinweg hingearbeitet hast, wo alles zusammenläuft, was du befürchtet hast, das ist dann schon auch ein sehr geiles Gefühl, muss ich sagen.
Ideal wären wahrscheinlich für das Genre Mini-Kampagnen, also nicht diese Dinge, die man irgendwie über 2 Jahre spielt, sondern eher so Sachen, die man dann tatsächlich immer von so 4, 5 Monaten oder so beendet. Also, wie du schon sagtest, irgendwie so 12, 15, 16 Stunden Spielzeit, das ist wahrscheinlich eine gute Sache. Das wären so 4, 5 Spielabende oder sowas. Das
ja, ja, wobei, also wir kennen ja alle die Monsterkampagnen von Cthulhu, die weltumspannenden, ewig dauernden. Die sind manche besser, manche weniger gut, aber wenn ich ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, da kommt dann irgendwann demnächst, glaube ich, auch mal auf Deutsch heraus, Tatters of the King. Wie heißt auf Deutsch?
Königsdämmerung.
An dieser Kampagne habe ich sehr geschätzt, ich habe sie damals auf Englisch geleitet, dass es tatsächlich, bis das erste Monster auftaucht, hat es, glaube ich, 5 Abende gedauert. Aber als das Monster aufgetaucht ist, haben sich die Leute fast in die Hosen gemacht. Wirklich. Also es war wirklich so, wie jetzt. Das ist jetzt wirklich passiert, obwohl es alles gestandene Cthulhu-Spieler waren. Da habe ich mir dann gedacht, ja, das ist so eine Kampagne. Das hat schon was für sich.
Ja, das ist auch ein Aspekt, den ich bei den Bergen des Wahnsinns echt mochte. Dass es wirklich sich Zeit lässt, aber das muss man trotzdem auch mögen.
Man muss in der Hinsicht auch ein bisschen gucken, wenn man im Horrorbereich dazu neigt, die Spieler nur unter Spannung zu setzen. Also die ganze Zeit ist alles verdichtet sich, alles wird irgendwie noch spannender und noch spannender. Und wenn man so die Spannungskurve hat, dann ist die nur noch ansteigend bis zu dem Höhepunkt. Das funktioniert meiner Meinung nach nicht wirklich, wenn man dann nicht ganz am Ende völlig kaputte Spieler dann da sitzen hat, die irgendwie total K.O. sind, weil man gerade so eine 2 Stunden Tour de France hinter sich hat. Das ist ein bisschen zu krass. Man muss also auch immer gucken, dass man Orte für die Endspannung hat. Denn dann kannst du wieder von neuem beginnen, diese Spannung aufzubauen. Aber auf einem höheren Level dann.
Ja klar, deswegen heißt es ja Spannungsbögen.
Genau.
Die Spannung muss auch mal wieder absinken, um wieder ansteigen zu können.
Dabei muss der Plot auch nicht notwendigerweise hochkompliziert sein. Auch wenn man eine sehr simple Geschichte hat, wie eben eine Slasher-Geschichte oder eine Splatter-Geschichte oder sowas, wo der Axtmörder dich im Hotel jagt oder so, wie bei Shining, kann das auch eine sehr spannende Angelegenheit sein und eine sehr gruselige Angelegenheit. Man muss also nicht immer einen hochkomplexen Fall haben, wie beispielsweise in der 2. Staffel von True Detective oder so.
Also ich finde generell, dass alles, was da das Ganze ein bisschen simpler hält und einengt, immer besser. Also das heißt zum Beispiel auch der Handlungsraum, finde ich, sollte bei einem Horrorabenteuer so eingeengt wie möglich sein. Wir hatten zum Beispiel irgendwie eine der schönsten Spielrunden hat auf der ISS stattgefunden oder wir waren in einem alten Herrenhaus und es war super, das waren 2 Spieler und die waren allein in diesem Haus und darin hat sich im Grunde auch das komplette Abenteuer dann abgespielt letztendlich. Und die 2 habe ich dann auch noch isoliert. Das war perfekt. Und da muss noch nicht mal was passieren. Diese Isolation und diese Enge hat dann so viel Druck aufgebaut, das ist völlig ausreichend gewesen. Da braucht man keine 3 Stunden Recherchearbeit. Das war direkt Atmosphäre.
Wenn man gerne ein eigenes Horrorszenario beschreiben möchte oder wenn man ein Abenteuer vorbereitet, dann sollte man unbedingt bei einem Thema bleiben und nicht so einen Picknickkorb aus Gruseleffekten sozusagen abliefern. Wenn das Thema ist, böse Kinder, die in einem Waisenhaus aufgewachsen sind, dann müssen da nicht noch der König in Gelb vorkommen und tiefe Wesen und vielleicht noch Vampire. Es reicht völlig, bei einem Thema zu bleiben. Das intensiviert das Ganze nur noch. Und ich würde schon eher sagen, es verwässert das Ganze, wenn zu den bösen Kindern im Waisenhaus auch noch ein Vampir kommt. Und noch Krötenmenschen. Das, das braucht man nicht. Also lieber,
Clowns.
Genau, Clowns noch dazu. Lieber nur Clowns ohne böse Kinder.
Oder Puppen,
Clowns,
die passen zu den Kindern.
Genau, Puppen. Das geht dann, ne? Aber man muss eben gucken, was passt nicht zusammen. Und weniger ist mehr in dem Fall, würde ich immer sagen.
Ja, und vor allem, ich finde, es sollte auch, so ein Abenteuer sollte auch ein Thema haben. Es sollte auch um etwas gehen. Und dann lieber tiefer in dieses Thema hineingehen, also Kinder plus Puppen, ja, als dann noch ein Subplot und noch ein Nebenstrang und noch ein Zusatzmonster und noch eine Drittbedrohung. Es reichen die animierten Puppen, ich brauche nicht noch ein Erdbeben dazu.
Vielleicht kann man das sogar ein bisschen auf die Atmosphärenbeschreibung ummünzen. Also das ist vielleicht sogar ein guter Übergang zum nächsten Bereich, den wir ansprechen, aber ich habe zum Beispiel ein Abenteuer gehabt in Arkham und da hat es geregnet und zwar immer, die ganze Zeit. Und immer, wenn der Charakter, das war ein One-on-One, aus dem Haus ging, hat es geregnet. Ständig, wenn er aus dem Fenster geguckt hat, es hat immer geregnet. Und das war jetzt auch nicht wirklich abwechslungsreich, aber es hat eine derartig drückende Stimmung gebracht. Das war großartig.
Das ist wie der Nebel in London, das ist genauso.
Genau.
Es ist auch total unrealistisch, dass da immer Nebel ist, aber ja, ohne Nebel wäre es eben auch ein bisschen schade. Ja. Ja, dann kommen wir zu den Werkzeugkasten des Spielleiters. Was man eben haben sollte, ist neben einer Stimme, die gut Dinge beschreibt und wie man dann Dinge beschreibt, sollte man auch noch ein gewisses Repertoire an Gruseleffekten haben, die man sich so zusammengesammelt hat. Und da ist es besonders wichtig, dass man diese Effekte immer wieder variiert, also dass nicht immer dasselbe auftaucht und dass man sie eben nur spärlich einsetzt. Was wären denn so Effekte, die man gut einsetzen könnte? Mal hier den Werkzeugkasten von angehenden Horrorspielleitern jetzt schon mal zu füllen.
Knarzenden Schritte in der Wohnung über dir, in der aber gar keiner wohnt.
Und du wohnst auch im Dachgeschoss. Wie kann da, gibt's gar keine, was, ne? Wie kann das sein?
Und das Kratzen an den Heizungsrohren.
Weil du die Rechnung nicht bezahlt hast.
Was super ist, sind Poltergeist-Effekte. Wenn irgendwas rüttelt oder sich irgendwas bewegt oder irgendein Geräusch kommt oder einfach nur ein kleiner Ball irgendwo herrollt, wo niemand ist. Oder dass der Sixth Sense-Effekt, also du drehst dich um und plötzlich sind alle Küchentüren offen, also die Türen von den Küchenkästchen, solche Dinge. Und du kannst natürlich das auch so ein bisschen in Real Life machen. Wir hatten letztes Mal auch den klassischen Tischklatscher. Erwartet man bei mir auch schon bei jeder Con-Runde. Oder dass man mal nicht sagt, du hörst einen Schuss, sondern man sagt, bang!
Ja. Ja,
wurde auch schon mal ein Kaffee verschüttet unter diesen Umständen. Oder, ich meine, das kann möglicherweise schon an die Grenzen der persönlichen, ja, der Komfortzone gehen, dass man jemand halt ein bisschen packt, ja. Und sagt, du findest einen Toten und der packt dich, aber du packst den Spieler halt dann wirklich am Arm.
Ja, sollte man nicht bei Fremden machen, ist merkwürdig.
Etwa unter Umständen, ja.
Ja, ist ein bisschen komisch.
Oder der Vater, der den kleinen Sohn ins Bett bringt und der kleine Sohn liegt ganz angsterfüllt unter der Decke und sagt, Papa, irgendwas ist unter meinem Bett. Und dann lächelt der Vater, bückt sich nach unten, guckt unter das Bett und da liegt der Sohn und sagt, irgendwas liegt in meinem Bett.
Ja, genau. Das funktioniert natürlich immer sehr gut. Ne?
Spiegel, auch immer gut.
Ja, super. Ja,
Spiegel müssen sein.
Ein Blick in den Spiegel und man sieht sich nicht oder vielleicht sieht man jemand ganz anderen.
Da und muss man ganz super variieren. Bei einem Now-Abenteuer unbedingt die Badezimmer-Spiegelszene bringen, der Spiegelschrank. Und zwar so, dass derjenige den Spiegel aufmacht, macht ihn wieder zu und es passiert nichts. Weil es muss auch gar nichts mehr passieren. Ich finde allein die Erwähnung des Spiegelschränkchens im Badezimmer macht mir so eine Angst, ja.
Ja, ja, weil da rechnet man schon jederzeit mit, dass irgendwas passiert. Das stimmt, ja. Ja, der letzte Punkt, der auch als sozusagen die Brücke schlägt, auch in Richtung der Spielerseite, ist die Stimmung zu wahren. als Spielleiter muss man 3, 4, 5 Leute, je nachdem wie viel Spieler man so hat, die muss man ein bisschen bändigen. Wenn man sich trifft und man möchte Horror spielen, dann muss man einfach grundsätzlich auch sagen, Leute, es ist eine Rollenspielrunde, wir müssen jetzt nicht Candy Crush spielen und die WhatsApp-Gruppe muss jetzt auch gerade nicht bedient werden. Und es wäre auch ganz nützlich, wenn nicht ständig irgendwas piepen würde oder auch der Vibrationsalarm losgehen würde. Das kann also schon mal nicht schlecht sein, das Handy wegzupacken. Gleichzeitig muss man aber auch gucken, dass nicht zu viele dumme Sprüche sozusagen kommen. Man neigt ja dazu, gern mal einen guten Gag zu bringen und lieber einen guten Freund verlieren als einen guten Gag. Es ist nicht schlecht, aber die Frage ist, für was trifft man sich hier? Was vielleicht in einer normalen Fantasy-Runde funktioniert, kann in einer Horrorspielrunde doch ein bisschen nervig werden, weil man eben sich als Spielleiter viel Mühe gibt, die Atmosphäre zu erzeugen und wirklich dann auch was investiert hat und auch vielleicht Spieler dabei sitzen, die gerne auch was haben möchten, was in Erinnerung bleibt an gruseligem Effekt. Und wenn dann eben ein schlechter Gag kommt, kann das dann eben schon dazu bringen, dass das ganze Kartenhaus in sich zusammenfällt. Das gilt aber auch als Spielleiter. Man muss sich da auch selber kontrollieren. Also da gibt es ja auch manchmal so Situationen, wo man gerade jetzt irgendwie was Passendes raushauen könnte. Ein guter Tipp dabei wäre ja einfach zu sagen, es gibt gewisse Situationen, wo dieser Spannungsbogen eben auf einen Punkt angekommen ist, dass es wieder Entspannung gibt. Dann kann man auch sozusagen NSCs einführen, was sich die bewusst ein wenig lächerlich sind oder die Stimmung lockern.
Genau, der Comic Relief, der fördert ja eher noch den Horror, der dann danach...
Er ist ja auch ein wichtiger Punkt im Horror.
Denke ich auch.
Gemeinsame Lachen und sowas, es sorgt eben für die Entspannung und zeigt natürlich auch, dass man... Ich habe ja gar keine Angst. Das ist ja eigentlich sehr lächerlich alles. Eine Abwehrreaktion. Ja, womit wir dann bei den Spielern langsam wären, da ist natürlich das erste Ding, man muss sich ja drauf einlassen. Hattet ihr schon mal Spieler, die sich gar nicht darauf einlassen konnten, auf so eine Horrorspielrunde?
Zum Glück noch nicht, nein.
Kann ich mich eigentlich auch nicht beschweren, muss ich sagen.
Okay, ich hatte schon mal jemanden, da hat das gar nicht funktioniert. Also da musste man nicht weiter mitspielen. Also hat sich komplett erledigt. Das Genre war verbrannte Erde. Haben wir ohne ihn gespielt. Ist kein Problem. Muss man aber auch dann eben sehen, manche Sachen funktionieren für einige Leute einfach nicht. Und da muss man es auch einfach so sehen. Es macht keinen Sinn, jemanden dabei sitzen haben, der da keine Lust drauf hat und den anderen dann eher den Spaß kaputt macht.
Ja, auf jeden Fall. Also das Wichtige beim Horror ist, glaube ich, auch die Immersion. Das heißt, der Spieler muss ja versuchen, in den Charakter reinzukommen. Also das glaube ich zumindest. Deswegen ist es ja wichtig, dass er das auch will. Wenn da auch nur im Ansatz irgendwo was ist, wogegen er sich sträubt, dann kann es ja nicht funktionieren. Ja,
ich glaube, besonders im Horror. Und wenn man auf atmosphärisches Spiel aus ist, dann kann das nur funktionieren, wenn tatsächlich alle am Tisch am selben Strang ziehen und in dieselbe Richtung.
Das fängt ja im Grunde schon damit an, wenn man seinen Charakter erschafft. Wie sollte denn so ein guter Horrorcharakter aussehen?
Ich glaube, da haben wir sehr unterschiedliche
Ansichten. Das stimmt, ja. Aber ganz generell, der Teflon-Charakter ist ja eher nicht so ideal für so eine Horrorspielrunde, würde ich mal sagen, oder?
Ja, wie war das? Keine Phobien, ja. Auf gar keinen Fall emotionale Bindungen zu irgendjemandem.
Ich habe keine Familie.
Ja, ich habe alle Waffenfertigkeiten, die es gibt im System.
Ja. Keine Kinder.
Und würfle mit 3W6 grundsätzlich 18.
Ja.
Nein, ich denke, man muss sehr viel Angriffsfläche bieten. Und ich glaube, der Charakter sollte eben von Anfang an Hebel bieten dem Spielleiter, um eben Horror zu erzeugen. Und sollte auch irgendwie, sage ich mal, zu dem Abenteuer passen halbwegs. Aber ich glaube, generell kann man einfach sagen, der Charakter sollte eben kein Teflon-Charakter sein. Er sollte eben die Möglichkeit bieten, auch verletzlich zu sein und dann eben auch vielleicht über eine eventuelle Hintergrundgeschichte auch Personen einbinden, vielleicht Familienangehörige, Freunde, über die eben das ganze Unheil dann letztendlich über ihn hereinbrechen kann.
Muss ja auch nicht vor dem Spielabend ausformuliert sein. Andreas hatte ja beim letzten Mal gesagt, das ist auch völlig okay, wenn sich das erst im Spiel herauskristallisiert, dass er übrigens doch noch einen Onkel hat oder sowas. Das ist überhaupt kein Problem, das geht. Oder dass er eben Angst vor Spinnen hat oder grundsätzlich keinen Alkohol trinkt oder sowas. Das kann man dann alles im Laufe des Spiels noch herausfinden.
Ja, und ich finde, bei Horror ist es noch wichtiger, dass die Gruppe gut zusammenpasst. Also, dass die Gruppe als Gruppe erschaffen wird und nicht eine zusammengewürfelte Ansammlung von Charakteren ist. Es kann natürlich auch wieder im Abenteuer dann so gelenkt werden, dass die dann einen gemeinsamen Zweck haben, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Mission. Aber dann eine Gruppe zu haben mit Haut drauf Charakteren zusammen mit Charakteren, die vollkommene Pazifisten sind und ja, vielleicht ist es auch wieder spannend, aber das, was immer gilt im Rollenspiel, dass die Gruppe irgendwie zusammenpassen und sich gut ergänzen muss, ich glaube, ist hier noch wichtiger, und es kommt noch dazu, dass die Gruppe eben auf den Plot, den man vorhat, auf die Kampagne, auf den One-Shot angepasst werden soll. Beim One-Shot geht es ja dann so weit, dass meistens die Charaktere sowieso maßgeschneidert sind für diesen speziellen Abend.
Für eine normale Runde heißt es einfach, der Spielleiter sollte dich nicht überzeugen müssen, irgendwas zu tun. Diese Horror-Tropes können ziemlich irrational sein, ne? Trennen wir uns, Leute, im Geisterhaus, der alte Klassiker.
Gehen wir in den Keller, ja, dort sind wir sicher. Genau. Ja.
Ich gehe mal nach dem Generator schauen.
Ja, ich habe was im Auto vergessen. Und das sind einfach so Dinge, die können natürlich ziemlich irrational sein, weil so würde dann kein Mensch handeln. Wir befinden uns aber in einem Genre, wo das vielleicht sogar mit dazugehört. Das heißt aber nicht, dass man den gesunden Menschenverstand ausschalten muss bei so Sachen. Aber wenn es darum geht, dass die Charaktere ein Geisterhaus untersuchen sollen und man dann hört, ich gehe eigentlich grundsätzlich nicht in Geisterhäuser oder ich verlasse meine Wohnung nicht oder sowas, das hilft nicht. Also wir sind ja schon hier, um diese Geschichte auch zu spielen. Das ist wichtig.
Ja, das wäre ja fast schon Sabotage.
Ja.
Aber umso wichtiger ist es ja wahrscheinlich, was Markus schon sagte, dass die Gruppe sinnvoll ist, weil dann muss man sich nicht auch noch drüber Gedanken machen, ergibt es überhaupt Sinn, dass wir zusammen irgendwas erleben? Wenn man schon genug Probleme damit haben kann, vielleicht ab irgendwann zu entscheiden, gut, ich gehe jetzt dem Plot entgegen, und vielleicht nicht ganz meinem Charakter folgend.
Ja, der Selbsterhaltungstrieb eines Horrorcharakters darf nicht allzu ausgeprägt sein. Ich würde es mal so formulieren.
Aber immer mit guter Absicht. Also der Spielleiter, der ist ja auf deiner Seite als Spieler. Der ist Fan der Spielgruppe im Grunde genommen.
Na, nicht zwingend.
Aber ein guter Spielleiter ist für mich Fan der Spielgruppe. Man kann dem Spielleiter vertrauen, dass der mir einen schönen Abend bereiten wird oder Teil eines schönen Abends ist, weil ich habe als Spieler natürlich auch Mitverantwortung, wie der Abend so wird. Aber trotzdem, wenn ich dem Spielleiter vertraue, dann denke ich einfach, der wird mich auf eine Achterbahnfahrt schicken und da wird es ein paar Kurven geben, die ziemlich anstrengend sein werden. Aber am Ende komme ich doch irgendwie zu meinem Horrorerlebnis.
Ich meine, da werden jetzt die Fantasy-Spieler sagen, ja, deswegen ist ja Horror so dieses Railroad-Genre. Ja.
Ja.
Aber in gewisser Weise kann man das durchaus zulassen und sagen, ja, dafür haben wir halt einen spannungsgeladenen Plot, auf den wir uns einlassen. Und so sehe ich es halt. Und deswegen habe ich das vorher erwähnt und deswegen ist es mir so wichtig, dass alle tatsächlich am selben Strick sind und Lust darauf haben, auf so eine Horrorgeschichte. Und dann sind wir halt paranormale Ermittler und gehen in das Horrorhaus mit unserer Maschinerie. Dann hat das innerhalb dieses Genres und innerhalb dieses Plots total viel Sinn. Und es wird wahnsinnig wenig Sinn ergeben, zu sagen, nein, ich fahre jetzt mit dem Zug nach Hause und rufe die Polizei an.
Du kannst natürlich so arbeiten und sagen, ja gut, dann fahren alle mit dem Zug nach Hause. Du müsstest dann als Spielleiter dafür sorgen, dass das Ganze eskaliert. Dann gibt es plötzlich Spukphänomene nicht nur in diesem Haus, sondern im ganzen Straßenzug. Oder das Haus verschwindet in eine andere Dimension und die Charaktere.
Ja. Aber das ist doch öd. Also, das würde mir echt sparen bei einem Horrorabenteuer dann noch diese Diskussion. Warum sollte mein Charakter das machen? Dann ist bei den Punkten, die wir vorher genannt haben, schon was schiefgelaufen.
Man muss, glaube ich, auch einfach schauen, was ist die Definition von dem Erfolg bei einem Horrorabenteuer? Bei einem Fantasy-Abenteuer ist es wahrscheinlich klassisch, irgendwie man findet eben den Schatz, man kriegt die alte Prinzessin, man gewinnt quasi das Spiel. Und beim Horror ist der Gewinn, finde ich, durchaus auch einfach, dass es gruselig ist und dass mein Charakter vielleicht auch stirbt. Da muss man auch aufpassen, wenn das zu häufig passiert, dann bricht dann so ein bisschen das Gefahrengefühl weg. Aber der Erfolg kann halt auch sein, dass zum Schluss alle tot sind, aber es war super cool. Und das muss, glaube ich, auch jeder Spieler so ein bisschen verinnerlicht haben. Ansonsten eben muss er vielleicht dann doch lieber Fantasy spielen.
Was auch nicht schlecht ist. Also man muss ja nicht das Genre mögen. Hier, wir geben nur Tipps, wie man eben mehr aus dem Genre machen kann.
Ja, aber das ist tatsächlich ein wichtiger Punkt, den wir hier nicht so rasch übergehen sollten, weil weil das klassische Spielen, also alles, was irgendwie so auf D&D basiert, D&D, DSA, wie auch immer, hat halt etwas von Machtfantasie. Das heißt, mein Charakter wird immer besser, ist gut, wird immer besser, ist kompetent, wird immer kompetenter, soll möglichst überleben und am Schluss zum Gott aufsteigen, was auch immer. Level irgendwas. Und Horror ist nun mal, kann so nicht funktionieren, ja. Horror ist der Abstieg ins Elend, also symbolisiert durch die Stabilitätspunkte bei Cthulhu oder was es auch immer ist, oder den Turm bei Dread. Es wird was kaputt gehen, es wird was zusammenbrechen und das ist der Reiz dabei. Und wer sagt, das verstehe ich nicht, der sollte die Finger davon lassen.
Was merkwürdig klingt, ne, kann es Spaß machen, dem Verfall zuzusehen. Ne? Ja, tatsächlich kann das eine Form auch von Unterhaltung sein. Und was zuletzt noch wichtig wäre, ist einfach auch zu erkennen, dass man in dem Horrorgenre weniger Freiheiten besitzt als in anderen Genres. Wir hatten gerade Fantasy als Beispiel, wir können Fantasy wieder heranziehen. Es ist eben keine große Spielwiese, die wir so haben. Also, wie Patrick vorhin schon sagte, viele Horrorszenarien basieren darauf, dass die Charaktere isoliert sind, dass sie vielleicht räumlich isoliert sind, dass sie aber auch vielleicht sozial isoliert sind. Wir kennen ja von Lovecraft das Zitat, am unheimlichsten ist die Angst vor dem Unbekannten. Und Rod Serling, der Macher der Twilight Zone, hat irgendwann mal gesagt, das ist schon richtig, aber auch sehr unheimlich ist die Angst, die du nicht mit den anderen teilen kannst. Und das wären so Sachen wie eben, Hilfe, ich werde von einem Geist verfolgt. Das glaubt dir kein Polizist, wenn du sagst, ein verrückter Geist versucht, mich umzubringen.
In dem Zusammenhang muss ich ganz kurz sagen, gerade im Horrorbereich muss ich jedem ans Herz legen, versucht One-on-One zu spielen. Selbst wenn das im Vorhinein ein bisschen wirr sich anfühlt, beziehungsweise wenn man drüber nachdenkt, das vielleicht ein bisschen anstrengend wirken kann, das lohnt sich. Gerade deswegen, weil der einzelne Spieler so sehr auf sich selbst zurückgeworfen ist und auf das, was der Spielleiter ihm sagt und er eben nicht diese Möglichkeit hat, in der Gruppe sich auszutauschen, vielleicht auch irgendwie einen kleinen Witz zu reißen oder so. Es ist atmosphärisch was so unglaublich Dichtes, das soll also nur als kleinen Einschub unbedingt ausprobieren. Horror 101, super gut.
Letzter Tipp, nochmal konkret für den Spieler, was auch gut helfen kann, ist, sich durchaus mal über den Plot zu unterhalten, und zwar als Charakter. Wenn man das Handout gefunden hat, dann einfach mal so sagen, hey, warum konnte die Hexe eigentlich nicht verbrannt werden? Das ist ja schon ziemlich merkwürdig. Oder, hey, dein Onkel, der war aber schon ziemlich merkwürdig, als wir gerade bei dem Tee getrunken haben, oder? Solche Geschichten, dass man eben dann auch untereinander Gedanken austauscht, den Spielleiter dann vielleicht auch neue Ideen gibt für das Szenario, was vielleicht besser für die Charaktere passt, weil die Charaktere gerade sich irgendwie viel mehr für den teetrinkenden Onkel interessieren als für die Hexe. Vielleicht ist der Onkel auch ein Hexer oder irgendwie sowas. Kann man dann alles irgendwie einarbeiten, wenn man möchte.
Ja, und obwohl ich vorher gesagt habe, man sollte nicht so sehr Selbsterhaltungstrieb des eigenen Charakters ausspielen, man kann sehr wohl darüber diskutieren, wie sehr wir alle hier in Gefahr sind und was uns alles droht und dass wir eigentlich hier schnellstens weg sollten. Und dann muss halt jemand anderer wieder dagegen reden, und diese Diskussionen können die Panik so richtig anheizen und machen den Plot erst so richtig interessant.
Und es ist ja eine optimale Möglichkeit für den Spielleiter, auch irgendwo in die Köpfe der Spieler reinzusehen. Das ist quasi sowas wie ein Instant-Feedback. Und du kannst direkt sehen, okay, das ist jetzt vielleicht wirklich eher das Element, was sie beschäftigt. Dann gehe ich da auch mehr rein. Das finde ich ganz, ganz wichtig und gut.
Ja, so kann man auch als Spieler einen großen Anteil daran haben, wie man den Horrorspielabend zum Erfolg bringt. Also das Ganze liegt nicht immer nur am Spielleiter. Auch die Spieler sind maßgeblich dafür wichtig, wie unterhaltsam so ein Spiel abwird. Und das war unsere zweite Episode rund um das Thema Horror im Rollenspiel. Wer weiterhin Fragen hat, kann sie gerne in den Kommentaren oder bei Facebook stellen. Wir beantworten das dann alles in der letzten Episode wahrscheinlich, die dann demnächst erscheint. Vielen Dank nochmal an meine beiden Mitstreiter hier.
Wir haben zu danken.
Ja, nichts. Sehr gern. Kein Problem. Und auch nochmal danke an Stefan Droste, der uns bei der Vorbereitung geholfen hat, aber dessen Mikrofon leider nicht so gut war, dass man mitdiskutieren könnte. Ich hoffe, dass wir das bald nachholen können. Alles klar, dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin.
Bye bye.
Viel Spaß beim Gruseln.
Tschüss.